Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, der Permakultur und der Pflanzenkohle. Ich bin der Nils, dabei ist mein Kollege der Franz. Hallo Franz.
Hallo zusammen.
Und heute haben wir wieder einen Gast dabei. Es geht nämlich um ein Thema, bei dem wir noch einiges lernen können, wie ihr wahrscheinlich auch noch einiges lernen könnt. Und das haben wir auch getan. Wir dürfen nämlich ein Interview durchführen mit Frau Professor Petra Bauer. Worum es da gleich geht und was wir da alles besprechen, das könnt ihr gleich hören. Ich würde sagen, das Thema steht wahrscheinlich schon im Titel, deswegen wisst ihr, worum es geht. Hören wir einfach direkt mal rein. Ja, hallo Petra, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist, dass wir dich heute interviewen dürfen. Wir fühlen uns natürlich geehrt, dass du mit uns sprechen kannst, weil du hast ja einen gigantischen Wissensschatz angehäuft in deinem Leben und wir sind gespannt, was für Weisheiten du heute mit uns teilen kannst. Aber bevor wir einsteigen, Petra, vielleicht magst du dich einmal selber vorstellen und erzählen, warum wir heute ausgerechnet dich eingeladen haben.
Ja, hallo erstmal an euch beide, Nils und Franz. Ich finde das ja eine ganz tolle Idee, dass ihr einen solchen Podcast macht und Menschen dadurch das Leben von Pflanzen, das Gärtnern im Garten näher bringt. Und ja, ich hoffe, dass wir uns heute da auch ausgiebig über ein Thema unterhalten können, das uns hier bei mir an der Universität besonders interessiert. Und das ist das Thema Ernährung. Und zwar Ernährung von Pflanzen, aber auch menschliche Ernährung durch Pflanzen. Und ja, ich kann mich ja einmal kurz vorstellen. Ich bin Professorin und Leiterin des Instituts für Botanik an der Heinrich-Heine-Universität. Und wir sind zusammen in Kontakt gekommen, weil wir gemerkt haben, dass sehr großes Interesse an diesem Thema Ernährung besteht. Und wir forschen an Pflanzen. Und insbesondere interessieren wir uns dafür das Thema Pflanzenernährung, also wie nehmen Pflanzen Nährstoffe aus dem Boden auf, wie regulieren sie das, woher weiß die Pflanze, wie viel Nährstoffe sie wann in ihrem Leben aufnehmen muss. Und vor allen Dingen interessiert uns die Frage, wie gehen Pflanzen damit um, wenn ein Mangel an bestimmten Nährstoffen besteht. Und von den vielen Nährstoffen, die für Pflanzen wichtig sind, interessiert uns vor allen Dingen ein Nährstoff besonders und das ist Eisen. Und Eisen ist auch für Menschen ein sehr wichtiger Nährstoff.
Ja, richtig spannend. Du hast das gerade gesagt. Also ihr macht da richtig viele spannende Untersuchungen. Das ist auch der Grund, wie wir mit dir in Kontakt kamen. Ne? Was kann ich denn jetzt, wenn ich mal auf die Nährstoffe, von denen du gerade besprochen hast, wenn ich so ein paar Studien mir von dir angucke, dann sehe ich ganz oft, ja, es geht um Eisen in Pflanzen. Eisen ist wichtig für Menschen, hast du auch gerade gesagt, gerade in Bezug auf Ernährung. Das ist ja eins dieser typischen Vorurteile, dass Vegetarier und Veganer schnell einen Eisenmangel entwickeln. Inwieweit kann da deine Forschung helfen?
Ja, also das waren jetzt schon wieder ganz viele Fragen auf einmal. Also Eisen ist auf jeden Fall ein Mikronährstoff für Pflanzen und auch für Menschen. Das heißt, der wird in kleinen Mengen oder auch Spurenelementen benötigt und ist auch nur in kleinen Mengen in Organismen dann vorhanden. Und beim Eisen liegt das eben auch unter anderem daran, dass auf der einen Seite sehr wichtige Funktionen übernimmt. Eisen ist ein sehr reaktiver Stoff, der bestimmte biochemische Reaktionen in den Zellen ermöglicht, also bei Pflanzen zum Beispiel bei der Photosynthese. Also jeder weiß ja sicherlich, dass für die Photosynthese Wasser und Luft besonders wichtig sind und das Sonnenlicht. Aber alleine reicht das natürlich nicht aus, um dann Stoffe energetisch anzureichern, sondern da spielt Eisen unter anderem eine sehr große Rolle. Also wenn eine Pflanze Eisenmangel hat, dann äußert sich das zunächst einmal vor allen Dingen darin, dass sie gar nicht mehr so gut Photosynthese betreiben kann, dass sie allein schon das Chlorophyll, dieser grüne Blattfarbstoff, der für die Photosynthese wichtig ist, den kann sie gar nicht mehr so gut herstellen. Die Chloroplasten, in denen die Photosynthese stattfindet, die werden nicht mehr ausgebildet. Und die Pflanze bekommt dann in den Blättern, gerade in den jungen Blättern, so eine gelbe Färbung. Und die sieht also dann auch so ein bisschen krank aus. Das nennen wir eine Blattchlorose. Also dann in dem Fall eine eisenmangelbedingte Blattchlorose.
Okay, du hast jetzt gerade gesagt, warum Eisen in unseren Pflanzen wichtig ist und was passieren kann, wie sich das äußert, wenn eine Pflanze Eisenmangel hat. Was bedeutet das denn, wenn ich selber einen Eisenmangel entwickle? Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur Pflanzen zu mir nehme, die einen geringen Eisengehalt haben.
Ja, also beim Menschen ist es so, sehr viel, der größte Teil von unserem Eisen befindet sich in Hämoglobin, also gebunden an Häm. Und natürlich gibt es auch Eisenspeicher, zum Beispiel in der Leber. Ja. Aber im Blut ist Eisen eben in Form von Hämoglobin, Häm und gebunden an Hämoglobin dann besonders wichtig, um Sauerstoff zu verschiedenen Organen zu transportieren. Und wenn wir nicht ausreichend mit Eisen versorgt sind, dann führt das zu einer Anämie, also zu einer Eisenmangelanämie. Und tatsächlich passiert das sehr, sehr oft. Also die Weltgesundheitsorganisation monitort das regelmäßig und stellt dabei auch immer fest, dass ungefähr ein Drittel der Menschheit unter Eisenmangelanämie leidet. Das ist ziemlich viel. Dann muss man sich nochmal ansehen, wie ist die Verteilung von Eisenmangelanämie weltweit in verschiedenen Teilen der Welt. Und dann kann man auch sehen, dass manche Länder besonders viel davon betroffen sind und andere Länder weniger. Also in Europa sind wir eher weniger davon betroffen. Trotzdem haben sehr viele Menschen bei uns auch eben eine solche Eisenmangelanämie. Und insbesondere Frauen haben sehr oft Eisenmangelanämie, weil die auch einen höheren Eisenbedarf haben. Und sehr oft kommt eben Eisenmangel vor in, ich sage jetzt mal, ärmeren Ländern, also zum Beispiel in Afrika oder Südostasien ist es sehr weit verbreitet. Und leider hat sich das auch in den letzten Jahren nicht verbessert, obwohl wir wissen, wie wir unsere Eisenernährung verbessern könnten, ist es schwierig, dass dann auch tatsächlich in den Ländern, in allen Ländern umzusetzen.
Du hast es gerade angesprochen, wir wissen, wie wir die verbessern könnten. Wie könnte man sie denn verbessern, die Versorgung mit Eisen?
Naja, dadurch, dass es halt eine ernährungsbedingte Krankheit ist, also die auf der Welt tatsächlich am meisten verbreitete ernährungsbedingte Krankheit, könnte man sie eben durch eine qualitativ bessere Ernährung lösen. Also es ist ganz interessant. Eisen kommt ja auf unserem Planeten in sehr großen Mengen vor. Also es wird immer gesagt, das ist das vierthäufigste Element auf der Erde. Aber man muss halt eben sehen, dass ein Großteil von diesem Eisen auf der Erde ist, also festgebunden, zum Beispiel auch an Gestein. Und für Organismen ist es gar nicht so verfügbar. Und die Organismen, die eben zuerst an Land das Eisen aufnehmen würden, das wären tatsächlich Pflanzen oder auch Mikroorganismen, die also dann die Schwierigkeit haben, aus diesen Gesteinen heraus das Eisen herauszulösen und in eine lösliche Form umzuwandeln und dann dieses gelöste, bioverfügbare Eisen dann aufzunehmen. Das ist also ein ziemlich großer Challenge. Also wir als Menschen können das gar nicht. Ja? Aber Pflanzen, die können das. Die können also auch aus Erdpartikeln, da können die versuchen, da Eisen herauszulösen. Und ja, da wir uns aber ja direkt oder indirekt dann wieder mit Pflanzen ernähren, kann man dann ja ziemlich schnell sehen, dass auf der nächsten Stufe dann schon wieder weniger Eisen auch ankommt. Ja, und wir müssen eben Eisen auch durch die Ernährung aufnehmen. Das heißt, durch die Ernährung erfolgt dann eben durch den Darm. Und in unserem Darm haben wir jede Menge Transportproteine, Transportmöglichkeiten, um Eisen aus der Nahrung herauszulösen. Das Ganze funktioniert natürlich auch nicht nur alleine, sondern wir wissen ja heute, dass wir da auch ein riesiges Mikrobiom haben, also ganz viele Mikroorganismen, die mit uns zusammen leben und die uns auch dabei helfen, dieses Eisen verfügbar zu machen. Aber wir müssen das halt daraus lösen und also aus den Nahrungsmittelbestandteilen dann nochmal rauslösen und aufnehmen. Und dann kann man sich halt ansehen, wie gelöst ist denn dann Eisen in der Nahrungsmasse sozusagen. Ja? Und dann kann man halt feststellen, dass das Eisen, was am für uns recht gut aufnahmebereit ist, das ist hemmgebundenes Eisen. Hemmgebundenes Eisen kommt aber in großen Mengen wiederum in tierischer Nahrung vor. Also wo es dann eben in Blut oder in der Leber oder in Muskelgewebe dann vor allen Dingen vorkommt. So, und das hat natürlich eine ganze Reihe von Konsequenzen, wenn man sich natürlich mehr von Pflanzen ernähren möchte, was wir alle tun müssen, weil wir halt so viele Menschen sind und die Flächen für die Produktion von Nahrungsmitteln eben nun mal begrenzt ist, dann müssen wir halt sehen, dass wir uns mit pflanzlicher Nahrung ausreichend auch mit Eisen versorgen. Und das ist möglich. Und dazu müsste man aber halt wissen, welche Teile von Pflanzen und welche Pflanzen haben denn nun besonders viel Eisen? Ja, und wenn man, und dafür ist es halt wiederum sinnvoll, sich anzusehen, wofür braucht denn so eine Pflanze Eisen? Ja, und da hatten wir vorhin schon gesagt, Photosynthese, da wird ganz viel Eisen benötigt, weil Photosynthese ist eine Sache, das macht die Pflanze wirklich sehr viel in allen grünen Bestandteilen, also in den Blättern. Und die Blätter, das ist so das, was meistens wirklich so die größte Biomasse in einer Pflanze auch darstellt. Das heißt also, die Blätter sind immer gut geeignet für Eisenversorgung. Ich meine, jeder kennt ja Spinat, ja, ist ja grün. Oder Brokkoli ist auch grün. Okay, Brokkoli ist jetzt ein bisschen speziell, aber grüner Kohl, Grünkohl könnte man auch als Beispiel nehmen. Ja, da hat man es auch wieder mit Blättern zu tun. Ja, da ist also prinzipiell viel Eisen drin und man kann sich damit auch ganz gut, kann damit auch ganz gut die Eisenversorgung decken. Jetzt sieht man aber auch schon, jeden Tag esse ich ja nicht unbedingt so viel Spinat und Grünkohl, dass ich also wirklich jeden Tag meine Eisenernährung damit decken könnte. Es gibt dann auch noch andere Pflanzenteile, in denen auch sehr viel Eisen steckt. Und das ist vor allem in Samen der Fall. Weil im Samen, da steckt ja der junge Pflanzenembryo, also sozusagen die nächste Generation. Und Samenpflanzen haben da ja die Strategie, dass sie diesen jungen Embryo mit einem Nährstoffvorrat ausstatten, die Samen sehr lange haltbar sind und wenn sie dann irgendwo auskeimen, dann der junge Keimling erstmal alle Nährstoffe vorfindet, die er dann halt braucht, bis er eigenständig aus der Umgebung selber Nährstoffe aufnehmen kann und selber Photosynthese betreiben kann. Das heißt also, diese Samen sind immer ganz gut ausgestattet mit Eisen auch und mit einem Nährstoffvorrat. Deswegen ernähren wir uns ja auch viel davon. Ja? Alle unsere Getreidepflanzen ziehen wir ja an, um letztlich eben an die Früchte mit den Samen heranzukommen. Oder auch, wenn man an Sonnenblumenkerne denkt. Ja? Die sind, da ist der junge Embryo drin und da finde ich halt auch das Eisen. Oder Kürbiskerne, ja? Also in dem riesigen Kürbis, in der riesigen Frucht, da ist nicht so viel Eisen, aber innen drin in den Kernen vom Kürbis, da ist halt viel Eisen drin. Oder eine gute Eisenquelle sind auch Nüsse, ist ja dasselbe Prinzip. Ja, Walnüsse zum Beispiel, da habe ich ja auch innen drin dann immer diese nächste Generation, die den Nährstoffvorrat braucht. Ja, das heißt also Samen, Nüsse, was ja auch Früchte sind, Nussfrüchte sind mit Samen innen drin und insbesondere auch Hülsenfrüchte. Die sind sehr dafür bekannt, dass da ein recht hoher Eisengehalt auch drin ist. Und ungünstigerweise ist es heutzutage halt so, dass wir uns sehr viel von Getreide ernähren und mit der Züchtung von Hochleistungssorten, die vor allen Dingen auch darauf getrimmt sind, besonders viel Stärke zu enthalten und sehr viel Körner mit Stärke zu bilden, ist es so gekommen, dass parallel dazu auch leider der Eisengehalt relativ niedrig ist. Und da wir uns aber sehr viele Nährstoffe, sowas wie Stärke zum Beispiel, aus solchen Getreidesamen ziehen, uns davon sehr viel ernähren, ist parallel leider jetzt nicht mehr möglich, auch gleichzeitig die Getreidekörner so zu nutzen, dass wir auch unseren Eisenbedarf daraus decken. Also um den Eisenbedarf zu decken, brauchen wir tatsächlich etwas anderes als Getreide und Kartoffel. Das sind ja so unsere Grundnahrungsmittel und die reichen aber nicht. Und ganz dramatisch ist es halt auch bei Reis. Also Reis hat einen extrem niedrigen Eisengehalt. Also da müsste eine Frau zum Beispiel ganz viele Kilogramm pro Tag gekochten Reis essen, um ihren Eisenbedarf damit zu decken, täglich. Ja, und das ist ja nicht möglich. Das heißt also, wir brauchen andere Eisenquellen. Und ja, wenn man sich dann anguckt, wie viele von diesen Samen und Nüssen produzieren wir denn, die einen hohen Eisengehalt haben, die also für unsere Eisenernährung gut geeignet sind, dann stellt man halt auch schnell fest, dass da so ein Engpass herrscht. Ja? Also das, was man an Walnüssen, Haselnüssen produzieren kann, Sonnenblumenkern, Kürbiskern,
Ja.
sonstigen interessanten Samen, Hülsenfrüchten, ja, die also vor 100 Jahren noch wirklich sehr viel angebaut worden sind, weil man wusste, wie wichtig die sind für die Ernährung. Die findet man heute kaum noch auf unseren Feldern, ja, also Erbsen, Bohnen, Linsen, ja, und die vielen verschiedenen Linsen und Bohnen, die man ja auch dann gut trocknen kann, also da herrscht schon weltweit, also das ist, da ist schon also da kann man halt schon feststellen, dass da also wichtig wäre, da wieder ja,
Mehr
aufzustocken.
hinzugehen. Ja, spannend, was du da erzählt hast, weil ich hatte nämlich im ersten Moment auch gedacht, ja, warte mal, Samenkörner, Getreide, das ist ja ein Hauptnahrungsmittel. Aber das mit der Züchtung ist natürlich ein Punkt, den darf man nicht vernachlässigen. Das ist es, deswegen kann es ja auch interessant sein, sich mal wieder auf alte Sorten zu fokussieren und mal zu gucken, vielleicht haben die ja besondere Nährstoffprofile. Du hattest jetzt gerade vor allem Hülsenfrüchte gesagt und in deinen Arbeiten habe ich auch viel von Hülsenfrüchten gelesen, beziehungsweise mit dir öfters über Hülsenfrüchte geredet. Gibt es da so ein paar Pflanzen, wo du sagst, boah, da sind wir gerade ganz stark am Forschen, wenn du sagst, diese Pflanzen müssten eigentlich wieder mehr in den Gebrauch kommen, müssten wieder mehr konsumiert werden, damit wir eben dieses, ja, ich nenne es mal das Eisenproblem lösen können?
Ja, also die Empfehlung ist ja, dass man täglich Hülsenfrüchte zu sich nimmt. Und dann möchte man natürlich nicht täglich immer dieselben Hülsenfrüchte konsumieren. Und es gibt ja viele verschiedene Hülsenfrüchte. Und da wäre es halt schön, man hätte wieder eine Vielfalt, wie es die früher vielleicht auch mal gegeben hat oder wie es die heute ja auch noch in Südostasien zum Beispiel durchaus gibt. Ja? Wo man ja zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen ganz viele verschiedene Gerichte hat, die Hülsenfrüchte enthalten und man kann auch das Mehl von Hülsenfrüchten durchaus nehmen und auch einen Teil des Weizenmehls zum Beispiel ersetzen durch Mehl von solchen Hülsenfrüchten, um auch einfach mehr ja, Eisen und auch Protein. Protein ist noch so eine zweite Sache, die eben auch durch Hülsenfrüchte besonders viel geliefert wird, um das halt wieder in unsere Nahrung dann mit reinzubringen. Ansonsten, also die Vielfalt ist mir halt da besonders wichtig. Also es gibt viele verschiedene Erbsen, Bohnen, also so unglaublich viele verschiedene Linsensorten. Mungbohnen hatten wir jetzt bei uns im Labor und haben damit auch gearbeitet. Die haben extrem guten Geschmack, sind hier gar nicht so viel bekannt, kommen auch aus Südostasien, werden also von dort importiert, sind aber sehr interessant. Wir haben dann jetzt auch bei uns am Institut die Lupine. Das ist auch so eine vergessene Nutzpflanze, die noch vor 100 Jahren recht viel auch angebaut worden ist, auch als Futtermittelpflanze, aber auch für Menschen durchaus interessant ist. Und die kann man auch, also die Süßlupine, muss man dazu sagen, und die kann man auch nutzen, um daraus zum Beispiel so eine Art Milchersatz herzustellen oder auch das Mehl kann man nutzen, um Weizenmehl zum Teil zu ersetzen.
Das ist ja auch super spannend, weil immer mehr Menschen möchten ja auch mehr aus dem Garten leben, haben wir zumindest von unseren Zuhörenden das Feedback bekommen. Und da auch vielleicht so ein bisschen zu wissen, okay, es bringt nichts, wenn ich jetzt nur Kartoffeln anbaue. Das hatten wir auch mal gehört, jemand, der das immer in Kartoffeln umgerechnet hat, wie viel er da anbauen muss, um davon leben zu können. Das ergibt ja auch dann aus dieser Ernährungssicht gar nicht so einen Sinn. Nils, was wäre denn das, was du nächstes Jahr bei uns ausprobieren würdest? Hast du da schon was im Auge?
Ja, also ganz ehrlich, das Hülsenfrüchte. Ich habe ja auch im Vorgespräch mal nachgefragt, ne, was für Was für Gartentipps gäbe es denn zum Beispiel, wenn ich jetzt mir meinen Garten designen möchte, um mich möglichst ausgewogen zu ernähren? Und da kam immer wieder das Wort Hülsenfrüchte. Und da, was du gerade auch umrissen hast, es gibt ja ganz schön viele. Jetzt hast du mir die Mungbohnen natürlich sehr schmackhaft gemacht. Wenn die hier wachsen und wenn die hier gut gedeihen, würde ich das gerne mal ausprobieren. Du hast gerade gesagt, die kommen ja aus Südostasien. Und jetzt würde man natürlich denken, Dinge, Pflanzensorten, die aus anderen Regionen der Welt kommen, die wachsen hier vielleicht gar nicht. Vielleicht ist es hier zu kalt oder zu nass oder zu trocken. Aber mit dem Klimawandel, mit der Klimakrise ändert sich das ganze Jahr. Und dann könnte es ja natürlich dazu kommen, dass wir ganz andere Pflanzen hier anbauen können, als man das noch vor 50 Jahren hätte tun können.
Genau, also auf jeden Fall besteht da Forschungsbedarf, um solche Pflanzen dann auch anzupassen für unsere Bedingungen und auch dann fitter zu machen. Und das, also eine Pflanze, an der ja jetzt auch gearbeitet wird, dass sie auch in Deutschland, also die Sojabohne zum Beispiel oder auch Kichererbsen, die ja auch, also Kichererbsen sind ja super für die Ernährung und die schmecken auch gut. Und neben Protein und Eisen enthalten die übrigens auch recht viel Stärke. Also die sind wirklich so ein Rundum-Paket, dass man, die sind wirklich klasse. Und dass man da eben auch Sorten gewinnt, die man auch hier in Deutschland dann anbauen kann. Und bei den Hülsenfrüchten ist es ja auch so, die haben ja noch eine zweite Eigenschaft, die sie besonders interessant machen. Und das ist, dass sie in Symbiose leben können mit stickstofffixierenden Bakterien. Und die Pflanzenfamilie, die findet man sehr viel auf, also Vertreter von dieser Pflanzenfamilie findet man auch sehr viel auf mageren Böden, wo andere Pflanzenarten wirklich Schwierigkeiten haben, ausreichend Nährstoffe aus dem Boden und so zu ziehen und zu wachsen. Und Hülsenfrüchte, oder sagen wir mal so allgemein, diese Pflanzenfamilie der Leguminosen, die sind da halt im Vorteil, weil sie eben dann mit als Stickstoff, weil sie halt an Stickstoff über die Symbiose mit Mikroorganismen herankommen können. Das heißt, die werden ja auch sehr viel verwendet, um den Boden nochmal so zu düngen, ohne dass man jetzt extern künstliche Düngemittel dann zufügen muss. Also die haben halt mehrere Vorteile. Und auch wenn die Bodenbeschaffenheiten vielleicht nicht so günstig sein sollten, zum Beispiel eher sandig sind, dann gibt es eine ganze Reihe von Hülsenfrüchten, die gerade solche Böden benötigen und da gerade besonders gut wachsen. Also das muss man halt auch nochmal ausnutzen, die dann auch vielleicht mit trockeneren Standorten ganz gut zurechtkommen können. Und deswegen sollte man auch darüber nachdenken, bestimmte Hülsenfrüchte für uns halt wieder. Also für unsere Gegebenheiten hier in Deutschland dann auch ja auszuprobieren, fit zu machen. Also es besteht eine ganze Reihe von Forschungsbedarf auch noch in anderer Hinsicht, weil sehr häufig, was halt sehr häufig ist es auch so, dass also von den grünen Bohnen kennt man das ja auch. Die erntet man ja nicht einmal ab, sondern man geht ja mehrfach hin und erntet immer wieder Bohnenfrüchte ab. Und das ist natürlich für ja, hiesige landwirtschaftliche Produktionsmethoden insofern ungünstig im Vergleich jetzt zu Getreide, weil dort halt alle Früchte eben zum selben Zeitpunkt ausreifen und dann einmalig mit riesigen Erntemaschinen abgeerntet werden können. Und wir da halt entsprechend technisch ausgestattet sind, sodass wir also mit möglichst wenig Personal dann auch riesige Mengen an Pflanzenprodukten produzieren können. Und das ist momentan eben bei den Hülsenfrüchten so noch nicht der Fall. Es ist also sehr viel Handarbeit, was damit reingeht. Und dadurch ist halt auch die Produktion von Hülsenfrüchten teuer, kann man ja so sagen, ne? Also wenn man versucht, Bohnen zu finden, ist ja schon nicht einfach, Bohnen und Erbsen zu finden, das kann schon schwierig sein. Und wenn, dann muss man dafür auch meistens ziemlich viel Geld bezahlen. Ja? Und bei vielen Leuten bedeutet das dann, oh, dann kaufe ich doch lieber Fleisch, weil man halt noch diese Vorstellung hat, dass Fleisch was Wertvolles ist und Gemüse nicht. Aber bei Bohnen und Erbsen und Hülsenfrüchten sehe ich das persönlich tatsächlich anders. Also ich sehe das als was sehr Wertvolles für die Ernährung an, in vielerlei Hinsicht. Ja? Also Protein, Eisen, Stärke ist häufig auch mit drin. Und auch Ballaststoffe, also als viel wertvoller eigentlich als Fleisch. Und ich denke, man muss sich wieder daran gewöhnen, dafür halt auch einen gewissen Preis zu zahlen. Und ich glaube auch, dass gerade für, ich nenne das jetzt mal Hobby-Gemüsegärten, diese Hülsenfrüchte daher auch besonders interessant sind, ja, weil da kann ich es halt schaffen, solche Pflanzen eben auch anzuziehen und dann immer mal wieder abzuernten, weil es ja mein Hobby ist. Das ist ja dann für mich Freizeit, Vergnügen, Entspannung, ja, auch sportliche Betätigung, dann da zwischen den Pflanzen abzuernten. Ja, dass ich also denke, das ist halt gerade dieser Bereich, der kann halt viel mehr ausgenutzt werden, um solche Pflanzen zu produzieren und sich dann davon auch, dass wir uns davon auch mehr ernähren können.
Das ist gerade richtig schön umrissen. Also, das ist ja im Grunde die ideale Pflanze, die wir brauchen. So eine wahre Nährstoffbombe, ein Superfood, würde es heute ja auch
Ja,
oft
genau.
genannt. Und gleichzeitig mit niedrigen Ansprüchen. Also niedrige Ansprüche an den Nährstoffbedarf, dadurch, dass sie Stickstoff selber in den Boden bringen. Aber wenn ich jetzt mal sage, okay, ich habe mir jetzt ein paar Hülsenfrüchte, ich habe mir auch ein paar andere Pflanzen mitgenommen, die vielleicht einen hohen Eisengehalt haben und sowas. Gibt es irgendetwas, was ich bei der Pflege beachten sollte? Also sollte ich darauf achten, eine spezielle Düngung zu benutzen, damit meine Pflanzen besonders nährstoffreich, besonders gesund sind? Gibt es da irgendwelche Ergebnisse aus der Forschung, von denen du weißt?
Ja, also bei den Hülsenfrüchten, also da gibt es sicherlich sehr viel gärtnerisches Know-how aus den letzten Jahren, was, würde ich mal sagen, sogar viel besser ist als mein Wissen, weil mein Wissen ist wirklich sehr stark dann auch auf das fokussiert, was so in den Zellen und bei der Regulation von Vorgängen passiert. Und die Pflanze, die wir da halt im Labor vor allen Dingen uns sehr viel angucken, das ist eine Pflanze, die heißt also Arabidopsis thaliana, die Ackerschmalwand. Und das ist eine kleine, recht unscheinbare Pflanze, die zu der Familie der Kreuzblütengewächse gehört, zu denen auch Kohlgewächse oder Senfgewächse zum Beispiel zählen. Das heißt also, wir können sehr viele Vorhersagen machen, die auch auf Kohl- oder Senfgewächse zutreffen. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, dass die Leguminosen, also diese, zu denen halt die Hülsenfrüchte zählen, dass die natürlich einen sehr hohen Eisenbedarf auch an sich haben und auch sehr viel Eisen aus dem Boden gewinnen müssen, weil sie eben auch in Symbiose eben mit diesen stickstofffixierenden Mikroorganismen leben. Und für diese Stickstofffixierung wird auch ganz, ganz viel Eisen benötigt. Also genauso wie für die Photosynthese. Das heißt, die haben also per se schon einen sehr hohen Eisenbedarf. Das ist vielleicht da auch ganz interessant. Das heißt, die haben schon Mechanismen auch, dass sie eben da auch sehr gut Eisen verfügbar machen. Eisen, dass sie aufnehmen können und dann auch den Mikroorganismen natürlich hinterher dann auch zur Verfügung stellen können für diese stickstofffixierende Symbiose. Und dann offensichtlich auch Eisen, was dann später auch der Pflanze dann eben besonders viel zur Verfügung steht, um es dann auch in die sich entwickelnden Früchte innerhalb der Pflanze zu transportieren und dann, was sich dann auch in den Samen wiederfindet.
Ja, es ist sehr spannend, dir zuzuhören. Und ich muss sagen, ich bekomme richtig Lust, selber einzelne Experimente mal durchzuführen und mal zu gucken, was man vielleicht selber alles ertesten kann. Und du hast mir so viel Lust gemacht, dass Franz und ich uns sogar dazu entschieden haben, mit dir zusammen selbst eine Studie durchzuführen. Wollen wir dazu vielleicht noch ein bisschen sagen? Das ist jetzt das erste Mal, dass wir das so in dieser Dimension hier erläutern werden. Wir werden nämlich gemeinsam mit dir und mit der Universität Düsseldorf zusammen eine Studie zum Thema, wie hätte es anders sein können, Pflanzenkohle machen. Und da werden wir einiges testen. Magst du mal kurz umreißen, wie sowas aufgebaut ist, so eine Studie? Und was wir da jetzt genau untersuchen möchten?
Genau, also für uns ist das auch eine ganz spannende Sache, weil ich ja auch bemüht bin, unser Wissen sinnvoll anzuwenden. Und ich finde vor allen Dingen, dass halt eine sinnvolle Anwendung von dem, was wir so im Labor machen, halt auch in die Richtung abzielen kann, dass man auch diese UN-Nachhaltigkeitsziele, die ja in der Agenda 2030 vermerkt sind, dass man sich denen annähert. Ja, und das wäre halt bei uns vor allen Dingen dann diese Ziele Leben an Land, also Umwelt und dann auch gesunde Ernährung und dass man die halt zusammenbringt. Und ich bin da halt sehr daran interessiert, dass man auf der einen Seite gärtnerische Tätigkeiten verknüpft mit gesunder Ernährung und dazu ganz gezielt dann auch ein Forschungsprojekt initiiert. Und was wir ja nachstellen wollen, das ist so eine Art Hobby-Gemüsegarten, in dem wir dann untersuchen wollen, wie bei bestimmten Düngemittelpraktiken, jetzt hier in dem Fall eben der Pflanzenkohle, wie da eben die Nährstoffaufnahme und insbesondere auch die Eisenaufnahme auf die Pflanzen, in die Pflanzen erfolgt. Und dann wollen wir uns eben ansehen, auch gerade die essbaren Pflanzenteile, weil das Ganze soll ja auch dann sofort nützlich sein, was da rauszieht. Ja, dass man also sofort quasi eine Handlung für sich, Handlungsweise für sich ableiten kann. Ja, also wie viel Eisen kommt dann auch in welche Pflanzenteile hinein? Und wann ernte ich die am besten ab? Und was ist ein gutes Entwicklungsstadium, um möglichst viel Eisen dann auch für die Ernährung in diesen essbaren Pflanzenteilen zu haben? Genau. Und dafür braucht man also möglichst mehrere Feldstücke, wo man ein solches Beet austesten kann. Also es ist immer sinnvoll, nicht nur eins zu haben, sondern möglichst mehrere zu haben, dass man auch Replikate, also Wiederholungen des ganzen Experiments hat. Dann brauchen wir natürlich eine Pflanze, die wir untersuchen, oder auch zwei Pflanzenarten, die wir untersuchen. Und für uns wäre halt spannend, da zum einen eine Pflanze zu nehmen, die auf Nährstoffe sehr stark angewiesen ist, die also sehr viel zehrt, die jetzt auch viel Blattmasse bildet und am Ende auch sehr große Früchte bildet. Und da haben wir uns ja schon überlegt, die Zucchini wäre eine sehr interessante Pflanze, unter anderem auch deshalb, weil sie eben auch in sehr vielen Hobbygärten einfach auf großes Interesse stößen. Das ist einfach auch eine gute Pflanze, die zu haben, ja. Und im Gegensatz zu unserer Modellpflanze, die wir im Labor haben, die wirklich mini klein ist, wo wir immer Schwierigkeiten haben, an Biomasse heranzukommen, die man untersuchen kann, wollen wir uns jetzt den Luxus gönnen, dass wir da mal große Früchte haben, große Körner, dass wir dann diese Früchte auch zerlegen können, zum Beispiel in die Schale. Die hat ja andere Eigenschaften als das Fleisch. Und dann haben wir ja auch in der Mitte die Kerne, die sich entwickeln. Ja, und in den Kernen, da wird ja irgendwann das Meistereisen drin sein, ja. Und da ist aber interessant, dann auch zu sehen, wann passiert das und was mache ich mit den Kernen? Weil ich weiß, viele Leute entfernen ja die Kerne. Also das, denke ich, könnte viele Leute dann interessieren, um zu gucken. Ja. Es gibt ja sogar Leute, die schälen die Schale, aber es wäre sicherlich interessant, das einfach mal schwarz auf weiß zu sehen. Wie sieht das da aus mit dem Eisengehalt in diesen verschiedenen Teilen der Zucchini-Frucht und dann auch in den verschiedenen Entwicklungsstadien, wo ich diese Zucchini-Frucht ernten kann. Und das Ganze dann natürlich auch abhängig dann von der Pflanzendüngung, ja? Pflanzenkohle im Vergleich zu einer Kontrollbedingung, die wir dann ja haben.
Ich muss an dieser Stelle einmal sagen, ich habe natürlich bei dem Starkzehrer stark für Kürbis plädiert. Und ich denke, mit der Zucchini haben wir zumindest ein Kürbisgewächs und damit bin ich dann auch zufriedengestellt. Für Petra, für den Hintergrund, ich bin ein sehr großer Kürbisfan. Deswegen taucht das bei vielen Podcasts und Episoden immer mal wieder auf. Genau, wir werden aber auch nicht nur Zucchini testen, wir werden auch so ein paar andere Pflanzen uns anschauen. Du hast es gerade schon gesagt, die andere Ansprüche haben. Und wir werden euch, liebe Zuhörende, natürlich dabei auch mitnehmen. Und zwar könnt ihr euch einfach ganz entspannt zurücklehnen. Wir werden euch nämlich immer auf dem Laufenden halten. Immer mal wieder, wenn wir etwas Neues entdecken, etwas Neues feststellen, dann werden wir das hier über den Podcast kommunizieren. Wir werden auch auf unserer Website, wir machen hier Ratgeberartikel zum Thema nachhaltiges Gärtnern, werden wir auch einiges veröffentlichen und vielleicht auch mal das ein oder andere Video zu dem Thema. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr uns gerne abonnieren, folgen und wie auch immer man das bei euch machen kann. Franz, jetzt mal vielleicht an dich eine Frage. Du bist ja auch bei der Studie mit dabei. Worauf bist du denn am meisten gespannt?
Also erstmal finde ich, muss ich sagen, ich komme aus den Agrarwissenschaften und da hat man oft das Problem mit, oder was heißt oft, ab und zu hat man das Problem, dass es so ein bisschen, ja, zwischen Praxis und Theorie ist doch irgendwie ein Unterschied manchmal und dann hat man oft so den Vorwurf, ja, dass das vielleicht gar nicht so direkt übertragbar ist oder dass das eine ganz andere Welt ist, hört man manchmal sogar. Und deshalb finde ich es sehr spannend, dass wir hier das versuchen, so ein bisschen eine Gemeinsamkeit zu finden, dass man die Erkenntnisse daraus auch wirklich in seinem Garten direkt anwenden kann. Deshalb bin ich super, freue ich mich super drauf und bin vor allen Dingen natürlich auf die Pflanzenkohle sehr gespannt. Wir haben ja auch das Ziel, die mit unterschiedlichen, Mengen auszubringen und dann zu testen, welchen Einfluss das hat. Und da habe ich ja meine Bachelorarbeit auch drüber geschrieben zum Teil und habe da schon sehr spannende Ergebnisse bekommen. Und dann bin ich hier natürlich umso mehr gespannt, ob sich das ändert oder ob es vielleicht noch besser wird.
Dann würde ich mich nochmal an Petra wenden. Petra, gibt es noch etwas vielleicht von deiner Seite aus, ein Thema, was dir am Herzen liegt, was du gerne mit uns und unseren Zuhörenden teilen möchtest, womit wir uns jetzt bisher noch nicht darüber ausgetauscht haben?
Ja, also das Thema Hülsenfrüchte ist sicherlich ein ganz großes Thema. Und da ist es natürlich auch notwendig, dass wenn wir mehr Hülsenfrüchte in der Zukunft nutzen wollen, dass wir da zum einen auch wieder Hülsenfrüchte wiederentdecken, die in den letzten 10, 20 Jahren auch so ein bisschen verloren gegangen sind, die auf der Strecke geblieben sind, auch züchtungsmäßig auf der Strecke geblieben sind. Oder auch, dass die Hülsenfrüchte, die weiterentwickelt worden sind, aber nicht für Deutschland, sondern für ganz andere Teile der Welt, dass wir die halt auch ein bisschen umzüchten, um sie halt auch interessant zu machen für unsere hiesigen Verhältnisse, damit wir einfach auch mehr autark werden und uns wieder selber ernähren können, ohne dass wir weltweit da Nahrungsmittel einführen müssen. Und da sehe ich es auf jeden Fall auch für notwendig an, dass man da natürlich auch auf eine ganze Reihe auch von neuen Züchtungsmethoden zurückgreift, die uns erlauben würden, halt viel schneller zum Ziel zu kommen. Und insbesondere dadurch, dass wir halt auch auf genetischer, molekularer Ebene in den letzten 2 Jahrzehnten doch sehr viel an Informationen gewonnen haben, wie Pflanzen die Nährstoffaufnahme regulieren, welche Proteine dafür, also welche Faktoren dafür in der Pflanze notwendig sind oder wie eine Pflanze blüht, wann sie blüht, ja, welche Lichtbedingungen dafür notwendig sind, ob das koordiniert passieren kann, wenn die Pflanze blüht oder ob die einfach so nach und nach blüht. Ja, da haben wir sehr, sehr viel gelernt über Faktoren, die in der Pflanze aktiviert werden, die solche Prozesse eben steuern durch unsere Modellpflanze, die wir da nutzen, ja. Aber die Gene, die in der Modellpflanze dafür wichtig sind, das wissen wir schon, die sind auch häufig in anderen Pflanzenarten so oder so ähnlich aktiv und auch für solche Prozesse notwendig, sodass wir eigentlich in der Lage sind, auch wir könnten durchaus hingehen und gute Annahmen machen und da auch sehr gezielt jetzt entsprechende auch Mutationen einführen, die es uns dann erlauben würden, schneller zum Ziel zu kommen, gerade mit den Hülsenfrüchten. Und die werden wirklich ganz, ganz dringend benötigt. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo wir dann langfristig dann gerne auch in diese Richtung dann gehen würden, dann auch Pflanzen schneller für unsere Bedingungen anzupassen, damit wir auch möglichst zeitnah dann auch diese ja, verbesserten Hülsenfrüchte haben, die dann auch wieder in der Landwirtschaft dann auch wieder besonders interessant werden, die dann halt auch wieder angebaut werden.
Super, dann einmal vielen, vielen Dank dafür. Viele, oder sagen wir lieber einige unserer Zuhörenden befinden sich nämlich gar nicht in Deutschland. Wir haben schon Rückmeldungen bekommen aus Südamerika, Nordamerika und so weiter. Deswegen, falls jemand aus einer anderen Klimazone kommt, von ganz weit weg und weiß, ach, guck mal hier um die Ecke, da wächst doch diese besonders tolle Pflanze und die kennt man in Deutschland gar nicht, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen unter podcast@keep-it-grün.de. Und wenn wir das dann auch interessant finden, dann werden wir Petra dazu vielleicht mal zur Rate ziehen und vielleicht finden wir noch etwas, was zu einer kleinen Gartenrevolution führen kann. Damit einmal vielen, vielen Dank, Petra, dass wir heute mit dir reden durften, dass wir ein bisschen was von deiner Weisheit genießen durften. Und ich würde mich freuen, wenn wir dich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hier begrüßen dürften.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite und sehr, sehr gerne. Sehr spannend.
Sehr gut. Damit zurück ins Studio.
Ja, tschüss.
Mal wieder ein ganz, ganz spannender Interviewgast, muss ich sagen. Ich habe einiges gelernt. Franz, wie sieht's bei dir aus? Was konntest du aus dem Interview mitnehmen?
Natürlich auch einiges gelernt. Ich muss sagen, nach dem Interview, ich habe richtig Lust, mich jetzt mit Hülsenfrüchten zu versorgen und gleich erstmal ein paar Kichererbsen mir reinzupfeifen, weil das doch eine gute Werbung für war, sich gesünder zu ernähren, finde ich. Und auch so ein bisschen vielleicht sensibilisieren, dass man im Garten nicht nur Kartoffeln und Mais anbauen sollte, sondern vielleicht auch so seinen Horizont ein bisschen erweitern. Diversität, haben wir ja schon viel gepredigt, ist auch im Garten ein gern gesehener Gast.
Gerade in Bezug auf Kichererbsen, muss ich sagen, habe ich eben auch noch etwas rumgegoogelt. Und zwar hat eine Verwandte von mir hat einen Folsäuremangel und dann habe ich geguckt, was für Nahrungsmittel haben denn viel Folsäure. Und dann wurde mir von irgendwelchen sehr unwissenschaftlichen Seiten direkt Kichererbsen auf Platz Nummer 1 präsentiert. Also man sieht, Kichererbsen haben wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Nährstoffe, die wichtig sind. Aber ich kann dem, was du sagst, nur beipflichten. Also gerade in Bezug auch auf den Stickstoff, den wir in den Boden bringen wollen, gerade wenn wir eine vegetarische bzw. einen veganen Garten haben, das heißt, wenn wir keine Tiere dort haben, dann ist Stickstoff ja auch eine Komponente, die wir oft durch den Mist mit einbringen können, dann sind solche Hülsenfrüchte natürlich essentiell. Und gerade in den drei Schwestern mit Kürbissen gepaart, glaube ich, kann da nichts schief gehen.
Kürbisse werten es immer auf, ne? Und ich bin ja auch froh zu hören, dass die Kürbisse die Kerne da eisenmäßig so herausstechen. Ich habe ja am Anfang, wer schon länger unseren Podcast hört, hat ja gehört, der Nils ist ein sehr großer Kürbisfan und ich bin ein großer Kürbiskerne-Fan. Also da ergänzen wir uns eigentlich ganz gut. Und da bin ich ja froh, dass die Kerne dann doch noch so viel Eisen enthalten, was mir hier dabei hilft, meine Ernährung ausgewogener zu gestalten. Und wir haben ja auch Kürbisse geerntet. Ob wir an die 100 Kilo rangekommen sind, das müssen wir noch auswiegen. Gewogen habe ich sie noch nicht. Wahrscheinlich haben sie jetzt sehr viel Wasser verloren in der Zeit. Und wenn wir nicht die 100 Kilo schaffen, dann liegt es daran, dass sie schon ein bisschen gelagert sind.
Ganz genau, ja. Ich würde auch die Kerne davon gerne aufbewahren. Gucken wir mal, wie viele wir zusammenbekommen. Den ersten kleinen habe ich ja schon geschlachtet. Und dann habe ich auch schon die Kerne rausgenommen und getrocknet und so weiter. Vielleicht können wir die ja entweder zu Öl verarbeiten, hat es dir auch dem Letzten hier, Franz hat nämlich ein Video herausgebracht zum Thema Öl, Ölpressen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Richtig. Und da könnten wir zum Beispiel die Kürbiskerne auch verpressen.
Genau, aber kommen wir mal wieder zurück zu unserem Interview, was wir gerade geführt haben. Ich hatte dich ja in der Folge, im Interview selber schon gefragt, was du anbauen würdest. Aber wenn wir das Ganze jetzt mal, wollten wir natürlich jetzt nicht zu sehr ins Detail drauf eingehen, aber wenn du jetzt nochmal so als nächstes Jahr überlegen würdest, was würdest du denn anders machen anhand dessen, was du jetzt gehört hast? Oder glaubst du, wir waren schon ganz gut aufgestellt mit unserer Sortenwahl?
Ja, ich denke, wir hatten ja schon Gründe, warum wir die Sortenwahl so genommen haben, wie wir sie genommen haben. Wir haben ja auch viele Mischkulturen, Pflanzenpartner miteinander kombiniert und das hat dann ja auch beeinflusst, welche Pflanzen wir uns rausgesucht haben. Für das nächste Mal würde ich mir schon ein paar andere raussuchen. Es gab ja ein paar Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Und da könnte man dann zum Beispiel einige Pflanzen mit reinnehmen, die wir dieses Jahr noch nicht dabei hatten, die vielleicht jetzt auch uns die Frau, die Petra empfehlen kann. Sie hat mich ja gecatcht mit den Mungbohnen. Sie erzählt immer von diesen Mungbohnen ganz viel. Wahrscheinlich gehen gerade viele Studien darum. Das würde mich interessieren. Und auch, muss ich sagen, Kichererbsen. Ich weiß gar nicht, wie schwierig das ist, sie anzubauen. Ich esse sie nämlich sehr häufig und ich kriege sie meistens ja nur in dieser eingemachten Version, die ich dann in meinen Wok mit reingebe. Und das fände ich mal interessant. Das sind ja auch schon ganz schön große Körner. Und wenn man die selber trocknet, dann halten die sich ja auch lange. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Gerade bei Hülsenfrüchten, bei Erbsen ja auch zum Beispiel oder Bohnen auch, du kannst sie ja trocknen. Und dann sind sie sehr lange haltbar.
Wäre ich sofort dabei, Kichererbsen. Also ich muss sagen, ich ernähre mich sehr viel von Kichererbsen, seien es jetzt Falafel oder Hummus oder halt Kichererbsen so im Wrap oder so. Also da kann man schon sehr viel draus machen. Deshalb wäre ich auch super begeistert, wenn wir da so ein bisschen selber ausprobieren könnten. Deshalb, Kichererbsen ist doch was, worauf wir uns einigen können, dass wir das im nächsten Jahr selber mal ausprobieren. Und ich muss sagen, ich finde es auch spannend. Man hört ja immer, ja, Vegetarier, zu wenig Eisen und so. Aber dann doch jetzt mal hier so konkrete Anweisungen zu kriegen, quasi, wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich zu wenig Eisen habe? Ich habe nämlich, weiß, dass ich auch schon mal gehört habe, dass man, wenn man zum Beispiel Blut spenden möchte und dann zu niedrigen Eisenwert im Blut hat, dann kann man gar kein Blut spenden. Und es scheint ja doch ein verbreitetes Problem zu sein, was vielleicht in anderen Teilen der Welt ein größeres ist. Aber bei uns, wenn man es einfach beheben kann, dann ist es ja super, hier zu wissen, wie es geht. Und wir haben es ja auch angesprochen, es ist ja auch gesund. Also wenn man sich in diese Richtung ernährt, dass man mehr Hülsenfrüchte isst und weniger Getreide.
Richtig, genau. Weil die so weit gezüchtet sind, dass sie viele wichtige Mikronährstoffe schon verloren haben können. Und gut, ich glaube, man muss gar nichts mehr sagen, ne, zum Thema Ernährung. Selbstverständlich, man muss sich sehr ausgewogen ernähren. Das hört man ja auch immer mal wieder. Und ich hatte mich vor einiger Zeit mal damit auseinandergesetzt, was für Mängel gibt es denn, was für verbreitete Mängel, weil gerade die Vitaminindustrie will ja mehr Glauben machen, dass man von allem zu wenig hat und alles nachersetzen muss. Und das mag in einigen Fällen auch stimmen, auch gerade wenn man älter wird, nimmt wohl die Fähigkeit des Körpers ab, Nährstoffe aufzunehmen und gerade Mikronährstoffe aufzunehmen. Aber im Grunde gibt es die meisten Dinge, nehmen wir schon in einem ausreichenden Maße zu uns, wenn wir uns denn, wie gesagt, gesund ernähren und Hülsenfrüchte oder Nüsse, was sie auch gesagt hat, esse ich auch sehr gerne, Nussmischung mit Datteln gemischt, es ist der beste Studentenmix, hat mich gut durchs Studium gebracht.
Man muss sagen, es bringt den Nils nicht nur gut durchs Studium, bist du ja schon doch etwas länger mit dem Studium fertig und wenn wir zusammen irgendwie in der Mittagspause mal einkaufen gehen, der Nils kommt immer mit einem Kilo Nüsse und irgendwelchen Trockenfrüchten oder so, die dann gemischt sind, zurück und verspeist die dann auch oft. Ich weiß nicht, ob es ein Kilo ist, aber es sind doch schon sehr große Packungen, die er da verschlingt. Also, da bist du schon am richtigen Weg. Und wenn es dir aufgefallen ist, hier war auch Walnuss und nicht die Walnuss im Gespräch. Also, wir müssten mal so einen Counter einführen, wer unserer Gäste was benutzt und welches dann doch verbreiteter ist in dieser überhaupt nicht repräsentativen Umfrage.
Ich habe den Franz grinsen sehen. In dem Moment, wo sie es gesagt hat, hat der Franz so ein breites Grinsen im Gesicht gehabt. Aber wir hatten demnächst auch noch einen Gast gehabt. Ich weiß nicht, wer war das? Der Jonas Gampe?
Kann
der
sein,
ja. Kam nämlich auch dieser Baum zur Sprache. Und da wurde nämlich Walnuss gesagt. Aber ja, sehr gut. Sehr gut. Dann machen wir mal diesen ganz unwissenschaftlichen Counter. In dem Fall steht es jetzt 1-1. Gucken wir mal, wie hoch es noch geht.
Wir müssen dann aber auch alle Gespräche irgendwie dahin leiten. Also selbst wenn es irgendwie um Tiere oder so geht, müssen wir vielleicht, kann man die vielleicht auch mit Walnüssen füttern? Oder
womit? Nein, wir dürfen es nicht sagen, weil sonst geben wir ja schon ein Wort vor. Das heißt, du musst es umschreiben, diese eine gehirnförmige Nuss.
So hätte ich sie auch beschrieben. Gut, aber so viel dazu, jetzt haben wir aber ja noch über ein zweites Thema gesprochen, was wir aber ja hier im Podcast schon mal so ein bisschen angeteasert haben, nämlich unserer Studie, die wir zusammen mit der Petra durchführen und worüber wir sie ja auch eigentlich eher kennengelernt haben aus der Richtung. Wir möchten mit ihr zusammen, aus unserer Sicht geht es natürlich hauptsächlich um die Pflanzenkohle, aus ihrer Sicht geht es viel darum, welchen Einfluss das auf die Nährstoffe zum Beispiel in der Pflanze hat und unser gemeinsamer Nenner ist, dass wir die Ergebnisse an die ganzen Gärtnerinnen da draußen weitertragen möchten und das so aufbereiten, dass es für jeden nutzbar ist. Haben wir noch irgendwas Zusätzliches, was wir eben noch nicht erwähnt haben? Fällt dir noch was ein, was du noch gerne über unsere gemeinsame Studie erzählen möchtest?
Ja, im Grunde einfach, dass man sehr gespannt sein kann und man auch ein bisschen Geduld braucht. Also gerade Studien und Forschung und so weiter, das ist ein sehr langwieriger Prozess. Also wir werden jetzt nicht nächste Woche die Ergebnisse veröffentlichen können. Die Pflanzen müssen auch erstmal ausgesucht und vorgezogen werden und sowas. Deswegen noch einmal der Appell, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und das nicht verpassen möchtet, dann könnt ihr uns ganz einfach auf euren Startscreen speichern. Ihr könnt uns überall folgen und euren Freunden davon erzählen und ein Fan-T-Shirt kaufen, das euch daran erinnert, dass es uns gibt. Nein, also wie gesagt, ich würde einfach sagen, sobald wir ein paar Fortschritte machen, sobald wir den Versuchsaufbau stehen haben, nehmen wir euch mit und lassen euch wissen, was da alles passiert.
Das ist natürlich der Fluch des sehr früh Ankündigens.
Ja, richtig, genau. Deswegen, wir müssen einen Counter aufsetzen jetzt in D-180. So, es gab noch eine Sache, die wir im Nachgespräch mit der Petra diskutiert hatten, beziehungsweise auf die sie uns aufmerksam gemacht haben. Ich hatte ja gesagt, wenn ihr irgendwo auf der Welt wohnt oder Urlaub gemacht habt oder hergereist seid und ihr besondere Pflanzen gefunden habt, vielleicht sogar Hülsenfrüchte, sehr gesunde Dinge, dann könnt ihr uns das gerne schreiben. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, sie bitte nicht einfach mit einzuführen und im Garten zu verstreuen. Im Sinne des Artenschutzes sollte man möglichst vermeiden, fremde Arten aus anderen Kontinenten und anderen Ländern auf dem Globus zu verteilen. Von daher, ein Name reicht oder eine Beschreibung, vielleicht ein Foto, das würde uns genügen.
Genau. Ist ja auch oft verboten, einfach Pflanzen mit reinzubringen. Da würde der Zoll wahrscheinlich sich beschweren. Deshalb mit einem Foto das Ganze einfach fotografieren, an uns schicken, sind wir doch schon sehr zufrieden. Was ich noch sagen wollte zu unserer Studie, ich finde es spannend, dass es so praxisnah ist. Also oft hat man ja Studien, die irgendwie im Labor durchgeführt werden oder zumindest in einem Gewächshaus, was dann vielleicht schon mal ein bisschen näher rankommt, aber doch unter sehr kontrollierten Bedingungen. Und wir haben jetzt ja wirklich Flächen, die einfach draußen sind, so wie es bei den meisten Gärten ist. Und da die Effekte zu sehen, bringt ja direkt ein viel besseres Feedback, was man auch weitergeben kann, als wenn man da auf den Bildern irgendwelche Pflanztöpfe in einem sterilen, in Anführungszeichen steril, das ist meistens natürlich nicht, Gewächshaus sieht, mit beheizten Platten, wo man da denkt, ja gut, das hat ja nicht so viel dann mit der Realität, meiner Gärtnerrealität zu tun. Das Ganze wollen wir natürlich anders machen. Wir haben da auch verschiedene Standorte, wo wir das ausprobieren wollen. Und deshalb bin ich wirklich sehr gespannt, wie die Pflanzenkohle sich da schlägt.
Vielleicht noch zwei kleine Details, um das noch ein bisschen mehr anzuteasern. Und zwar, auf der einen Seite liebäugeln wir mit der No-Dig-Methode. Das heißt, dass wir nicht umgraben wollen. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Haben wir ja schon mal gesagt, wir sind keine großen Freunde des Umgrabens. Und das wollen wir dann auch in der Studie anwenden. Und falls ihr, liebende Zuhörenden, aus der Umgebung von Düsseldorf kommt, dann könntet ihr euch vielleicht darauf freuen, dass man diese kleinen Versuchsflächen auch besuchen kann. Wir sind nämlich drauf und dran, mit zum Beispiel botanischen Gärten und anderen Stellen in Kontakt zu treten, dass wir kleine Versuchsreplikationen dort ausstellen mit Infotafeln und so weiter. Aber das ist eigentlich noch alles viel zu früh, um spruchreif zu sein. Deswegen hier nur die kleine Anmerkung dazu. Darauf kommen wir dann auch zurück, wenn sich das verfestigen sollte.
Dem kann ich nichts hinzufügen.
Wunderbar, ich nämlich auch nicht. Damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt. Ich glaube, ich habe schon genug Werbung für uns gemacht, deswegen überspringen wir das Ganze auch einmal. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Alles klar, macht's gut, ciao.